Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Nach aller Marsch, ihr alten Narren, am 12.11.2024. Und bei mir zugeschaltet aus Mainz ist natürlich der Beauty mit einem fröhlichen Alaaf. Ich glaube, das sagt man bei ja, euch in Mainz, oder? Sagt man Helau.
Furchtbar.
Ja, da outen wir uns wieder als absolute Karneval-Nubis hier in Ostdeutschland. Ist ja Ostdeutschland, Berlin ist ja auch Ostdeutschland irgendwie. Ja. Ich habe tatsächlich mich heute gefragt, warum dann am Bäcker so viele Pfannkuchen verkauft werden. Also Marmeladendöner haben wir uns entschieden, sie zu nennen. Dachte so, hä, ist doch noch gar nicht Silvester, was ist denn los, warum verkaufen die jetzt so viele Pfannkuchen? Ja, und dann irgendwie habe ich nachgefragt und die so, naja, wegen Karneval. Ich so, ach so, Karneval, ja, stimmt. Oder wie wir in Berlin sagen, Wochenende.
Verlängertes Wochenende, im besten Fall.
Im allerbesten Fall.
Aber ja, ist jetzt auch nicht so meine erstrebte Jahreszeit.
Die neckische Jahreszeit. Aber wir wollen ja nicht jedes Jahr über Karneval haten. Wir sind ja eigentlich Frohnaturen, richtig, durch und durch. Und bei uns darf auch mal gebüxt werden hier, ausgebüxt. Ja, Folge 200 Hard Over Fairway, das ist ja eigentlich beim Topic. Bleiben wir doch mal beim Topic. Wir sind jetzt 200 Wochen schon für euch am Start hintereinander. So könnte man das auch sagen. Da können wir uns doch mal ein bisschen auch gegenseitig auf die Schulter klopfen, Beauty. Haben wir gut gemacht, finde ich gut. Also auf die nächsten 200, wie man so schön sagt. Wir werden weiter für euch dranbleiben an der Golfwelt und gucken, was so passiert mit Golf in Deutschland, Golf in Übersee. Und jetzt, wo wir auch wissen, four more years, es wird wieder ein großer, blonder, alter Mann im Weißen Haus sitzen. Trump ist da und kaum wurde er gewählt, geht es natürlich auch um Golf. Als allererstes durfte Bryson DeChambeau auf die Siegesbühne. Ja. Ich habe ja erstmal geschrieben, Fake News, aber tatsächlich, es stimmt. Mhm. Es stimmt.
Er wurde, ich habe dir direkt das Video, dann geschickt.
Ich dachte, ist doch AI-Content. Komm, das kann doch nicht sein. Aber ja doch, der wurde gesagt.
Vor allem am besten fand ich schon wieder dann so,
Where is he?
He's at the balls. Das war so. Das war schon. Das so, also, da kann man eigentlich gar nicht drauf. Also, da würde man in den kühnsten Träumen wahrscheinlich auch in irgendeinem Drehbuch nicht drauf kommen.
Nee. Und das ist das Einzige, was ich sage. Es ist egal, wenn die Welt jetzt Fähre brennt. Wir haben wieder guten Content. Das ist das Einzige. Ich sage, okay, hey, es wird wieder interessant. Wir haben wieder Gesprächsstoff. They're eating the cats, eating the dogs. Irgendwas kommt immer daher. Und die erste Meldung durfte natürlich auch dann gleich, musste gar nicht lange auf sich warten. Rory McIlroy hat ja dann auch gleich verkündet, er denkt, dass mit der Wahl Trumps ist den entscheidenden, ja, Tipping of the Scale, hat er, glaube ich, gesagt, also den entscheidenden Ausschlag auf der Waage geben könnte für den Merger der Touren, der LIV-Tour und der PGA-Tour. Und ja, wenn man drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn, denn viele LIV-Events werden ja auch auf Trump-Estates gebaut, ne? Ausgetragen. Ja.
Ausgetragen, genau. Und sicherlich auch natürlich wird aus der Präsidialsicht, glaube ich, schon eher pro Golf dann gewotet, wenn man jetzt jemanden hat, der aber ja auch in mehreren Interviews und auch in dem einen oder anderen Podcast versichert hat, dass er in den letzten 58 Tagen vor der Wahl jetzt nicht wirklich zum Golfspielen kam, denn er war eher unterwegs, um halt die Wahl abzusichern. Er das aber in den kommenden Tagen noch das ein oder andere Mal dann natürlich nachholen möchte. Aber es ist natürlich richtig, dass es dadurch, glaube ich, doch eher pro Golfentscheidungen geben wird und auch ein Donald Trump sicherlich hinterher ist, dass dass die USA dieses Steckenpferd jetzt nicht komplett verliert und den ein oder anderen Superstar potenziell da auch noch eventuell verliert und der sich da, denke ich mal, auch hinterklemmen wird, da irgendwas noch klären zu können zugunsten vor allen Dingen dann des Sportes. Und ja, da kann man gespannt sein, ob da Herr McIlroy richtig liegt oder richtig lag. Interessant fand ich dann auch, wenn man das dann halt dann nochmal nachgoogelt. Da wurden ein paar Sachen halt auch falsch wiedergegeben in der deutschen Golfpresse, wo man sich dann halt auch schon so, hä? Das hat er so gar nicht gesagt. Die Golfpost betitelt, dass McIlroy hofft, dass Trump und Musk zur Lösung in der Präsidialwahl wird. Aber das Interview am Wochenende war ja nach der Wahl. Also wurden, glaube ich, ein paar Sachen verdreht. Und nichtsdestotrotz wurde es da halt auch sehr politisch in Abu Dhabi jetzt beim letzten DP World Tour Event, wo man ja dann auch auf diesen Zug aufspringen wollte, was das denn jetzt macht. Du hast recht. Er hat dann da auch was dann dazu gesagt. Aber ja, es werden die nächsten Wochen zeigen. Der Plan steht ja soweit erstmal. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal eine Plananpassung in der nächsten Saison schon daherkommt. Aber es kann interessant werden, ob es da Möglichkeiten gibt, dass sich nicht eventuell sogar LIV-Spieler für Elevated Events potenziell vielleicht sogar qualifizieren können. Also man kann gespannt sein, worauf es eventuell hinausläuft. Wenn man ja halt auch sieht, dass die DP World Tour das jetzt so ein bisschen vormacht. Tyrrell Hatton jetzt am Wochenende in Abu Dhabi wieder verdammt gut aufgespielt mit dem zweiten Platz. Und da sieht man dann halt auch immer wieder, wenn diese Top-Spieler überall aufkommen, sei es DP World Tour Events oder jetzt auch bei den Majors, PGA Tour, gab es ja in der Hinsicht jetzt noch nicht die Möglichkeit. Die spielen sofort wieder unter den Top-Platzierungen mit und am Ende setzt sich halt immer die Qualität durch. Das ist in allen Bereichen so und kann man gespannt sein, dass das dann halt sofort auch wieder ein Mehrwert für die jeweilige Tour ist.
Ja,
für die Zukunft schon, glaube ich, entscheidend sein kann.
Bei der DP World Tour ist es ja jetzt tatsächlich auch so, und in Kombination mit Trump, der übrigens ja auch immer gut mit den Saudis war, der ist ja da auch immer gerne aufgetreten mit Antrittsbesuch und hat Schwerter mitgebracht und Co. Also der könnte schon vermitteln. Bei der DP World Tour, das ist ja immer noch die Sache, jetzt auch diese Events, die jetzt in Dubai sind, die halt auch viel Geld gebracht haben. Da geht es aber am Ende ja auch um Tourkarten für die PGA Tour. Insofern haben wir ja auch schon oft gesagt, dass die DP World Tour jetzt, wo sie gerade ist, zwar ein super Event-Schedule hat. Also die ist ja in tollen Orten auf der Welt, aber irgendwie dann doch jetzt so eine halbe Feeder-Tour so ein bisschen nur für die Größeren. Ob nur die zur LIV-Tour sozusagen aufgrund der Kohle gehen wollen oder eine PGA-Tour-Karte kriegen möchten. Wie du es auch richtig sagst, wenn dann mal die Stars runterkommen wieder, dann spielen sie sofort halt auch vorne mit dabei. Aber trotzdem ist die DP World Tour, welchen Stellenwert hat die gerade für dich noch?
Ja, diesen Punkt hatten wir jetzt schon des Öfteren. Also wenn es dann darum geht, dass die Top-Platzierungen eine komplette Spielberechtigung für die PGA-Tour bekommen, dann hat es schon nur noch den Eindruck, dass es eine Qualifizierungstour ist für die PGA-Tour. Und damit ist, sag ich mal, so ein bisschen dieses Einstellungsmerkmal, die ursprüngliche European Tour hat, als starke, eigenständige Tour neben der PGA-Tour in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren. Und man sieht es ja halt auch, dass dann Topspieler diese Chance nutzen, komplett die PGA-Tour-Karte annehmen und nur noch bedingt bei Rolex-Events auf der DP World Tour auftreten. Und durch dieses Punktesystem, was man ja auch überdenken müsste, ist es ja dann oft so, dass durch die Major-Punkte und Rolex-Event-Punkte, die dann deutlich eine höhere Wertigkeit haben als die normalen Turniere, nennen wir es jetzt einfach mal so, dass dann jedes Jahr im Grunde die gleichen Spieler vorne in der Liste einfach gute Spieler auftauchen, obwohl sie gar nicht in Regelmäßigkeit auf der Tour sich zeigen. Ja, das ist schade, auch natürlich für die Member der DP World Tour, die ja es vielleicht, sag ich mal, jetzt von der Qualität jetzt nicht so haben, komplett oben mitzuspielen. Die sind dann immer so zwischen den Welten, ja, auch ich glaube finanziell zwischen den Welten, denn die großen Preise werden ja dann trotzdem von den großen Spielern abgegrast. Selten kommt da mal einer durch, der in den letzten Jahren dann nicht was Großes gewonnen hat. Und um zu dieser Wertigkeit nochmal zurückzukommen, da gebe ich dir recht, diesen Punkt hat mir schon des Öfteren auch für mich. die DP World Tour ist im Grunde auch nur noch jetzt so eine Art, ja, Ausbildungsliga für das, was dann da drüber ist. Und Ausbildungsliga auch, wenn wir dann auf das Preisgeld sehen, was sich jetzt nicht so inflationär verändert hat, wie jetzt das Preisgeld auf einem normalen PGA-Tour-Event. Und das ist dann halt schon, ja, bedenklich, denn im Profisport regelt nun mal immer wieder nur das Geld. Auch das haben wir schon des Öfteren gesagt. Und man kann trotzdem damit rechnen, dass immer mehr die guten Spieler dann halt auch in den kommenden Jahren abwandern, wenn man da nicht irgendeine Regelung findet. Und ich glaube, da, von meinem Punkt gehe ich da auch nicht weg, hat es die DP World Tour einfach verpasst, den Schritt mit der LIV Golf Tour zusammenzugehen, um dann halt lukrativ für europäische Topspieler zu sein, die dann eventuell nicht alle nur noch an der PGA Tour spielen wollen, sondern vielleicht auch ihre Homebase in Europa haben. Und das war eine, ja, verkannte Chance, der man, glaube ich, aktuell auch doch noch deutlich hinterher trauert. Denn wenn ich jetzt nur als Beispiel das Turnier am Wochenende ranziehe, was Paul Waring gewonnen hat, den man bei Liebe, auch dieser Spielstärke, in den vergangenen Jahren jetzt ab und an vielleicht mal auch im vorderen Drittel gesehen hat, aber jetzt keiner der Topspieler ist, der dann aber einmal dieses Turnier jetzt durchzieht in der Wertung, dadurch, glaube ich, auf Platz 6 oder im Bereich 6-5 gesprungen ist und dann auch vom Sportkommentator darauf hingewiesen wurde, dass er durch diese gute Platzierung wahrscheinlich am Wochenende jetzt im Tourfinale in Dubai nicht mehr von den Top-Platzierungen verdrängt wird, ja, dann wohl nächstes Jahr auf der PGA-Tour spielen wird. Und da sieht man dann halt dann schon, ja, da hat einer vielleicht jetzt die Chance seines Lebens. Aber da wird man dann sicherlich nächstes Jahr sehen. Diesen Spot sollte man vielleicht sich mal markieren. Paul Waring, sollte er wirklich auf die PGA-Tour gehen? Wo landet er dann nächstes Jahr in der Rangliste auf der PGA-Tour? Da es ja dort auch ein bisschen umstrukturiert wird. Und demnach ist es, glaube ich, für die natürlich das goldene Ticket, aber für die DP World Tour, glaube ich, eine erschreckende Entwicklung, die man schwer noch aufhalten kann. Denn welcher Sponsor findet das jetzt noch lukrativ, dass dann die, ja, Topspieler jedes Jahr dann immer wieder Richtung PGA Tour verschwinden? Da wird ja keiner mehr freiwillig hohe Beträge sponsoren mit dem Wissen, hey, nächstes Jahr sehe ich dann den Topspieler eventuell nicht mehr oder den aufstrebenden Superspieler. Und das kann schon eine Spirale sein, die jetzt noch schwer aufzuhalten ist.
Wobei bei einem Merger dann die Frage ist, da sind ja zwei große Ligen, LIV und PGA, was dann die Dominante sein wird, ob das dann quasi sich in eine neue Super League, sag ich mal, merged und es eine zweite Liga gibt im Endeffekt, also erste Liga PGA, zweite Liga PGA, ob die LIV so weiter besteht oder die LIV Tour halt noch eher so ein Fun-Event ein bisschen mehr wird, mit ein bisschen, ja, wie sie jetzt halt auch gerade sind, mehr Musik, mehr so Teams, alles ein bisschen mal was anderes als Golf, also vielleicht eine so eine etablierte, da sind die Stars, Oldschool-Golf und ein bisschen neueren vom Spielformat oder ob die Stars dann zwischen A und B auch wechseln und das einfach unterschiedliche Formate sind. Ich weiß nicht, wie könnte für dich so ein Merger aussehen?
Ja, ich glaube schon, dass die Basis, wie gesagt, hat es ja zum Beginn dieses Thema schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube schon, dass die Basis letztendlich die PGA-Tour bleibt, einfach durch ihre strukturelle Stärke, die sie in den all den Jahren, Jahrzehnten aufbauen konnte und dass dann die LIV-Tour zu diesen Elevated Events sich mit einhakt. Ja, weil was versucht die PGA-Tour? Die PGA-Tour hat quasi das LIV-Modell im Grunde ohne den Teamcharakter übernommen, produziert jetzt eine Turnierserie ohne Cut mit extrem hohen Preisgeldern, die für bestimmte Spieler nur vorgesehen ist. Und da würde es halt auf Sicht für mich persönlich Sinn machen, die auch ausgewählten Spieler der LIV-Tour, denn soweit ich das mitbekommen habe, geht es halt auch darin, dass die Top-Platzierten, und da reden wir halt nicht über irgendwelche On-the-Bubble-Spieler, die da jetzt auch ja in den Jahren nichts gewonnen hat, sondern auch die absoluten Top-Spieler. Und auf der Lift-Tour haben halt in den letzten Jahren immer die Top-Spieler performt. Ein Koepka, ein DeChambeau, ein Johnson, Patrick Reed, John Rahm, das sind halt Golfnamen, Jaco Niemann, die PGA-Tour-Turniere gewonnen haben in den vergangenen 5 bis 10 Jahren auch, reihenweise. Und da fällt es einem doch leicht, diese Top-Spieler auch wieder irgendwie ja zu integrieren. Und da bietet sich halt einfach diese Elevated-Tour-Serie an, da, glaube ich, den Merger anzusetzen, um sich dort zu verschmelzen. Weil so kann man argumentieren, dass man die PGA-Tour für sich immer noch hat und Lift-Tour immer noch für sich hat und dann sich verbindet, um dann halt die Serie stärker zu machen bei diesen ausgewählten Turnieren. Ja, so kommen beide, glaube ich, ganz gut dabei rum. Ja, man kann immer noch sagen, für sich, wir stehen ja für unsere Kriterien selber immer noch da. Und keiner verliert, sage ich mal, so ein bisschen in der Öffentlichkeit so ja den Schein. Und ich glaube, das würde halt allen gut tun. Ja, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt. Bei den Majors ja sowieso. Past Champion durften ja dann trotzdem immer noch spielen, was am Anfang halt auch hieß, das kommt nicht vor. Dann wurde das Ganze noch mehr aufgeweicht, dass die Lift-Tour-Spieler über die Qualifying-Kriterien sich reinspielen konnten. Also in den letzten 12 bis 16, 18 Monaten ist ja dort schon so ein leichter Anpassungszeitraum geschehen. Ja, bestimmte harte Kriterien wurden aufgeweicht und man hat sich ja da sowieso schon etwas angenähert. Und das kann jetzt interessant werden, vielleicht sogar schneller, als man denkt. Aber ich glaube, der potenzielle Crosspoint beider Touren in dem Merger sind und bleiben für mich die Elevated Events, um halt einfach die Top-Spieler zu diesen Top-Events reinzubringen. Und man darf da nicht vergessen, jetzt haben wir das PGA-Tour-Preisgeld, dann kommt noch das LIV-Preisgeld vor. Man mag es sich nicht vorstellen, ähnlich wie gerade wahrscheinlich die Börsenkurse, die in die Decke gehen, dass dann halt auch dort das Preisgeld nochmal extrem explodieren könnte.
Und eventuell gibt es ja auch, das könnte ich mir vorstellen, dann noch ein weiteres Major. Ich meine, neben den Elevated Events sind ja die Major eigentlich noch das, die prestigeträchtig und Fernsehgelder haben und in der Wahrnehmung auch nach außen halt da sind, ne? Wo jetzt halt viele Lift-Spieler noch wegen der fehlenden Weltranglistenpunkte nicht teilnehmen können. Ich glaube, das wäre vor allem für einen Merger wichtig, dass man da wirklich wieder die Top-Spieler hat aus allen Ligen, egal woher sie kommen und nicht jetzt nur von der PGA-Tour. Von daher ist die Frage, werden die Elevated Events plus die Majors eine Art eigene Liga vielleicht sogar gründen, so als Geld- und Prestigenummer? Oder muss das unter einem Namen wirklich stattfinden?
Also der erste Punkt kann ich mir schlecht vorstellen, dass noch ein Major etabliert wird. Da ist die historische Größe der Majors einfach zu groß. Das glaube ich nicht.
Höchstens des Players, ja mal offiziell. Das war ja immer schon das inoffizielle Fünfte, ne?
Auch das nicht, weil das Players hat für sich schon ein Einstellungskriterium, was halt das Turnier für die Spieler ist. Und das wird halt nie in die Kategorie der Majors so mit aufgenommen. Dazu ist das Players an sich einfach auch schon zu groß. Ja, auch TPC Sawgrass, die Historie dahinter, der Platz. Das glaube ich nicht, dass das dann ja offiziell so hochgenommen wird. Unter den Spielern sicherlich wird es ja auch schon in der Kategorie angesehen, aber für die Öffentlichkeit wird es immer das Players bleiben und das jetzt nicht offiziell als Major. Ein weiteres Major, wie gesagt, schon aus der Geschichte, kann ich mir schlecht vorstellen, auch von der Strukturierung des Spielplans. Dieses Thema hatten wir ja auch schon mal gesagt, dass dieses gesamte PGA-Tour-Kalender ja im Grunde geschuffelt und gereschedult wurde anhand der TV-Zeiten im amerikanischen Sportkatalog. Ja, das kann man in Europa, versteht man das oft nicht, wie dieser Sportkatalog für die Jahre halt einfach funktioniert. Dort gibt es saisonale TV-Zeiten für deren Sportarten, für Basketball, für Football, dann für Golf. Und dementsprechend wurde da dieser TV-Katalog angepasst und da passt einfach ein fünftes Major gar nicht noch rein. Und geschweige denn, wo soll dieses fünfte Major dann stattfinden? Sicherlich LIV-orientiert, aber das würde ja dann wieder dagegen sprechen, dass man jetzt die Geschichte und die Historie der gesamten Sportart auf der PGA-Tour jetzt dann doch so ein bisschen wieder verkaufen würde. Da würde die PGA-Tour im Grunde auch wieder eher negativ für die öffentliche Wahrnehmung bei wegkommen, als dass LIV jetzt für sich sagen könnte, was ist jetzt das Einstellungskriterium der LIV-Tour, um sich jetzt herausnehmen zu können, ein Major zu gründen. Es ist quasi jetzt eine 3,5-jährige Daseinsberechtigung der LIV-Tour aktuell auf der Sportkarte. Und aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass das aktuell ausreicht, sagen zu können, meinetwegen ein Turnier jetzt im arabischen Raum ist jetzt mit einem Preisgeld von 100 Millionen Dollar auf einmal auf der Golfweltkarte das fünfte Major. Sehe ich für mich gerade eher schwer vorzustellen, auch schwer zu verkaufen. Und demnach glaube ich nicht, dass es da ein fünftes Major geben wird. Das glaube ich halt einfach nicht. Der Punkt der Trump-Plätze, den du angesprochen hast, den finde ich halt sehr interessant. Denn es ist halt richtig, dass dieser gesamte Trump-Golf
Zirkus.
Genau. Richtig, ja, oder auch diese gesamte Trump-Golf-Welt ein weltweites Netzwerk halt einfach darstellt.
Ja, ist ein Franchise eigentlich vor allem, ne? Also genau. er hat ja seinen Namen verkauft und auf ganz vielen Orten der Welt hat einen Trump-Platz gebaut.
Und interessant wäre es halt, wenn man versucht, das ja zusammenzuführen in Zusammenarbeit des Größenwahns eines Donald Trump, dass man da eventuell so eine Turnierserie noch mit einbauen könnte. Ja, dass man sagt halt, okay, wir müssen jetzt hier einen Weg finden. Jetzt spielen wir dann in Trump Dubai, dann in Trump Schottland und dann in Trump, was weiß ich wo.
Es wäre die Möglichkeit. Ob die LPGA bei Ihnen auch spielen darf? Oder meinst du, da gibt es dann Vorbehalte?
Das ist wahrscheinlich schwierig.
Locker-Room-Talk hier, ey.
Ja, aber ich glaube schon, dass es eine deutlich höhere Möglichkeit gibt, jetzt durch diese Präsidentenwahl da auf der Golfebene politisch schneller zusammenzukommen, als jetzt meinetwegen wäre jetzt die Kamala Harris zur Präsidentin gewählt worden, weil es dann gar nicht so auf einer hohen Ebene wahrscheinlich diskutiert worden wäre.
Ja,
einfach
also
der Fakt des Golfspieler Donald Trump bringt halt jetzt die Möglichkeit.
Ist halt sein Interesse,
medial,
ne? Deswegen ist es im Fokus, hast du recht.
Medial, dass das Sportthema Golf einfach so zu bringen und nicht ohne Grund berichten jetzt hier auf einmal auch deutsche Medien drüber über eine Pressekonferenz in Abu Dhabi beim Tourfinale der DP World Tour. Was sonst niemanden interessiert hätte. Diese Äußerung, auch weil sie halt jetzt Rory McIlroy gestellt wurde, diese Frage, diese Äußerung hätte sonst niemanden interessiert. Nur halt dieser Fakt, dass halt gerade auch diese Person mit dieser Wahl in den Medien so im Fokus steht und sag ich mal halt auch in diesem Bereich, die komplette politische Katastrophe, die in Deutschland gerade stattfindet, überstrahlt dann sogar, dass das dann halt gerade jetzt als Möglichkeit, ja, eine Möglichkeit geben könnte, die Sportart Golf auf den Radar zu bringen. Und passend dazu, das war jetzt ein sehr großer Sprung, aber wir springen jetzt aus der politischen Sicht zum Samstagabend-Fernsehen, wurde ja auch auf ProSieben.
Ich war gespannt.
Golf in Pankow.
Natürlich. Richtig. Wurde natürlich schon im Sommer aufgezeichnet. Aber ja, Joko und Klaas durften ja dort gegen den Golfplatz spielen. Und genau. Medienwirksam, das kann ich jetzt einmal anmoderieren. Jetzt darf ich auch mal wieder was sagen. Du hast recht, das habe ich ja völlig verdrängt schon wieder. Ja, da wurde Golf wieder gezeigt, wie Golf gerne im Fernsehen gezeigt wird. Ne? Nämlich völlig unzusammenhängender Trash.
Ja.
Also sie durfte mit einem Sofa schlagen und mit einem Schuh.
Mit einem Lego.
Ja, es war top.
Irrwitzig. Ich habe das mit meiner Freundin mir vorhin angeguckt, hier auf der Couch. Und wir haben teilweise gelacht, aber teilweise halt auch so, was oder wie stellen sich jetzt Menschen das vor, die das...
Ja.
Also schon alleine dieser Punkt, als sie sich da in diesem Clubhaus einkleiden sollten, was sie dann für Klamotten anhatten. Ja, dann denkt erstmal jeder, ja, genau so rennen die da rum, aber mit Polunder und Schiebermütze und also furchtbar.
Ich fand ja zwei Dinge ganz lehrreich. Erstens, im Editing Room hat wieder keinen interessiert, dass Konsistenz herrscht. Also es hat ja auch, ich glaube, Golfpunk hatte es auch gepostet als Artikel. Die haben ja wirklich getrackt, wo sie wann an welchem Loch lagen. Wir haben dort nicht immer auf dem gleichen Fairway gespielt und teilweise waren da Schläge dazwischen, die über 400 Meter gingen, weil sie dann auf einmal wieder am Abschlag gestanden haben. Also ja. Ist natürlich wild zusammengeschnitten worden, dieses Loch, und hat so nichts mit wir haben ein Loch gespielt zu tun, sondern ist halt so ein Best-of, die lustigsten Momente, wie Joko und Klaas irgendwas machen. Erstens das. Zweitens, die Kameracrew hatte auch keine Ahnung, wie man Golf filmt. Die haben da wirklich sehr schön in der Schenkecke gesessen, die ganze Zeit. Ich glaube, da ging der ein oder andere Ball schon auf den Steadicam-Typen hin. Also das war wieder gutes Learning. Ja, und drei, kein interessiert Golf. Hauptsache irgendwas mit Golf und ein bisschen Stereotypen und Let's Baller. Das hätte es so in Amerika als steile These nicht gegeben.
Absolut. Und aber es zeigt dann halt passend, deswegen witzig, dass wir gerade dann da dieses Thema davor halt auch besprochen hatten, passend halt einfach zu dem aktuellen Gesprächsthema auch so, ja, dass dann auf einmal so eine Golf-Challenge habe ich guck mir ab und an das mal an, habe ich so noch nie gesehen. Ich habe einmal im TV bei so einer Show bei Schlag den Raab damals, jetzt schon, glaube ich, vor 12 Jahren oder sowas, da musste der Raab gegen den gegen den Kontrahenten, der Longest Drive war da eine Außenwette, und sonst ja mal Minigolf oder so, aber so in der Art und Weise nicht. Spannend, ne? Ich fand's dann halt so schade, wie gesagt, mit dieser Klamottenwahl, hätte man ja auch was anderes den da anziehen.
Quatsch. Und dass der Pro es nicht geschafft hat, den zu erklären, wie man einen Ball nach vorne schlägt, wenigstens 50 Meter, also bei 12 Schlägen.
Ja.
Naja gut, und wie gesagt, Luftschläge wurden natürlich auch nicht gezählt. Egal, es war ja nicht richtig. Wirklich Golf, es war halt einfach so, wie sich die Medien Golf vorstellen, und sie denken, naja,
genau, aber
wie kann man dem Otto-Normalbürger das lustig verkaufen, dass der 10 Minuten sich das anguckt und irgendwie denkt, ne?
Genau waren es 15 Minuten, aber es ist ja trotz alledem schön zu sehen, dass das auch es jetzt auf das Abendprogramm von Pro7 geschafft hat. Nichtsdestotrotz kann man da seine Chance vielleicht draus nehmen. Vielleicht verirrt sich dadurch der ein oder andere dann doch auch mal, weil es schon teilweise aber witzig war, und die Jungs, die machen es ja auch immer gut, dass sie auch da gefühlt Spaß bei haben. Das kam schon rüber, fand ich. Den Punkt mit dem Kameramann, den wollte ich auch noch bringen, der sich da das ein oder andere Mal in Lebensgefahr gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, spannende Zeit zurzeit in dieser Silly Season, wie wir so oft so schön sagen. Alleine schon durch diese, ja, durch die Bombe letzte Woche. Dann jetzt das Turnier und das Interview von Rory McIlroy. Man kann gespannt sein, was jetzt die Woche noch alles passiert.
Eine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Beim Good Good Channel hat unser Wahlhelfer Bryson DeChambeau, ist er auch aufgetreten die Woche. Hast du das gesehen? Die haben Roulette gespielt, Golf-Roulette. Ja. Das ist natürlich auch dann, ne, Grow the Game. Da stehen die dann mit so einem Hard-Tennisball und alle müssen wegrennen. Irgendwie Flasche wird geworfen, alle rennen weg. Also typischer Social-Media-Content, ne? Und einer schlägt und Bryson DeChambeau hat, ähnlich wie beim Paintball, halt am Rücken so ein richtig schönes Ei davon getragen. Also Kudos, dass der auch für den Content einfach alles macht, die extra Meile geht. Unser berühmtester YouTube-Star der Welt, ne?
Ja, absolut. Und da gab's, ja.
Don't try this at home, kids, übrigens.
Absolut, das sollte man nicht zu Hause machen. Er hat ja, glaube ich, auch zum Schluss bei den Outtakes, da haben sie ja dann auch noch hart gekochte Eier oder sowas, glaube ich, oder rohe Eier oder so genommen. Die haben sie ja nur geworfen, aber auch das hat ja dann gereicht. Er ist da hinterher. Er will es einfach auf eine neue Art und Weise präsentieren.
Macht er aber auch
Break,
gut, ne?
Break 50, eine Break 50-Serie auf YouTube. Und da kann man jedem einfach nur, ja, guckt euch das einfach mal an. Das sind schon trotzdem beeindruckende Runden, die da spielen. Und Bryson ist in der, ja, aktuellen Zeit, glaube ich, wirklich mit Abstand der am meisten versucht, dort irgendwie was zu unternehmen, damit das Ganze jünger, frischer wird, entgegen oder im Vergleich zu seinen Tourkollegen. Sonst gibt's da natürlich viele auf YouTube, die dann da halt schon extreme Reichweite haben und ja auch da pro Woche, ja, weiß ich nicht, 5 bis 10 Videos hochladen. Also es ist schon manchmal schon gestört, wenn man dann sieht, so ja, 2 Tage nicht reingeguckt und dann sieht man da 5 neue Videos, kommt man manchmal gar nicht hinterher, sich da manche Sachen anzuschauen.
Genau, und wer jetzt außerdem noch einen Trend setzen will, kann noch den Fifi tragen ab jetzt. Der blonde Fifi ist wieder in, darf wieder getragen werden von älteren Herren mit auch gerne Selbstbräuner. Das geht schon. Ich habe jetzt wieder total hin. Plus, wir müssen natürlich sagen, jetzt wo wir schon hier Richtung 19th Hole gehen, Donald Trump ist ja bekennender Anti-Alkoholiker, also trinkt ja nie Alkohol. Dadurch, dass sein, glaube ich, sein jüngerer Bruder tragisch gestorben ist durch Alkoholismus. Ja, von daher gibt es heute einen alkoholfreien kleinen Lügenkobold hier. Es zeigt sich mal wieder, Wahlkampf und über andere Menschen reden und die Vernunft haben nichts mit Wahlergebnissen zu tun. Wir leben halt in einer lustigen Zeit, wo man einfach Dinge behauptet und die passieren dann halt. Ob es nur, wie bizarr es ist, je bizarrer, desto besser, kann man ja vielleicht sagen. Vielleicht ist es ja auch ein Learning für sein eigenes Golfspiel. Vielleicht muss man einfach überall behaupten, man hätte einen Eagle gespielt und sagen, doch, ich habe den Eagle gespielt. Und ja, vielleicht glauben einem die Leute. Wer weiß, Beauty. Ne? Aber auch das wissen wir ja, dass Donald Trump ja einer der besten Golfer ist, die es auf diesem Planeten gibt, nach eigener Aussage.
Ja, und er betont es halt auch immer noch, er ist 16-mal Club-Champion geworden.
Ja, weil kein anderer gespielt hat.
So, ja.
So, man muss es nur richtig machen. Man muss es nur richtig machen.
Du musst das, was du sagst, musst du halt selber glauben. Ja, und mit dieser Überzeugung kommt man am Ende dann halt doch immer noch dahin, wo man denkt, dass man da steht. Und das hat er wieder gezeigt. Das funktioniert, genau. Nicht nur genau. Auf dem Golfplatz. Und
Projektion.
Demnach, so ist das.
Deswegen bedanken wir uns bei euch für 200 Folgen, dass ihr dazugehört habt, den besten Podcast, den es weltweit gibt, in deutscher Sprache. Und da untertreibe ich nicht. Da kann ich einfach sagen, das ist ein Fakt. Das ist so. Viele Menschen haben es uns gesagt, wir seien der beste Podcast, den es weltweit auf Deutsch gibt. So.
Ja.
Und damit würde ich sagen, zu weiteren 200 Folgen, Beauty.
So sieht's aus.
Und ich freue mich sozusagen auf nächste Woche mit dir. Sag doch unseren Huffis noch Tschüss.
Ja, und ich hoffe natürlich, ihr hört euch nochmal alle 200 Folgen an. Seht unsere Entwicklung, ja, unsere
übrigens,
Formkurve.
Das gilt übrigens auch als von der Weltgemeinschaft als geächtete Kriegswaffe.
Ja. Also unsere Formkurve zeigt halt steil nach oben, Woche für Woche. Und ihr wisst ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche. Und bis dann. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.